Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die Frankfurter Buchmesse ist eröffnet. Viel Lob gab es bereits am ersten Tag für das Gastland Norwegen. Gleich werden wir darüber sprechen. Wie ticken junge Menschen? Worauf freuen sie sich? Wovor haben sie Angst? Was treibt sie um? Die Shell-Studie gibt darauf Antworten. Und Notre Dame. Wird es wirklich länger als 5 Jahre dauern, bis die Kathedrale im Herzen von Paris restauriert ist? Die Frankfurter Buchmesse, zunächst ein paar Zahlen, 7.450 Aussteller aus 104 Ländern und ab morgen dann wieder viele Zehntausende Besucher, die bis Sonntag dann in die Messehalle strömen werden. Man erwartet, keine Ahnung, wie es zu dieser Hochrechnung kommt, man erwartet 285.000 Besucher. Gastland in diesem Jahr ist Norwegen und am späten Nachmittag dann die Eröffnung, die meine Kollegin Andrea Gerg verfolgt hat. Da gab es, Frau Gerg, diesmal ein besonders helles Blitzlichtgewitter. Was haben Sie denn bei der Eröffnung erlebt?
Ja, also diesmal war natürlich großer Bahnhof für das königliche Paar, für Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette Marit. Die sind da großartig empfangen worden und Mette Marit hat auch, nachdem alle Politiker ihre Reden zu Ende gebracht hatten, da mal einen kleinen Moment von Poesie reingebracht und hat etwas vorgetragen. Wir können uns das ja mal kurz anhören.
Der den Träumen man bär på, at noe vidunderlig skal skje, at det må skje, at tid skal åpne seg.
Also sie sagt, das ist der Traum, den wir tragen, dass etwas Wunderbares geschieht, geschehen muss, dass die Zeit sich öffnet, dass das Herz sich öffnet, dass Türen sich öffnen und so weiter. So geht ein Gedicht des norwegischen Dichters Olav Hauge, der Anfang des 20. Jahrhunderts geboren wurde und der das Motto für diesen Ehrengastauftritt gegeben hat. Und das war doch mal was Besonderes, dass man nicht nur königliche Hoheiten bei dieser Buchmesseneröffnung hatte, sondern auch noch mal ein Gedicht vorgelesen bekam.
Und dann gab es auch zwei literarische Stimmen aus Norwegen bei dieser Eröffnung der Buchmesse. Karl Ove Knausgård und Erika Fatland. Knausgård, er hat mit seinem monumentalen Roman Min Kamp internationalen Erfolg. Und auch die junge Autorin Fatland, die ist mit ihren literarischen Reiseberichten ebenfalls sehr erfolgreich. Was hatten denn die beiden zu sagen?
Ja, vor allem war ich mal gespannt, wie die das eigentlich machen. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie so im Dialog vielleicht die Rede halten, aber es war ganz klassisch. Erst die Dame hatte Vortritt. Erika Fatland ist ja sehr jung. Das fand ich auch sympathisch, dass so ein Land wie Norwegen tatsächlich so eine mit-30-jährige Frau auf die Bühne schickt, um so eine Buchmesse zu eröffnen. Und sie ist schon ihrem Thema treu geblieben. Sie hat über Reisen, ihre letzte führte in den Himalaya, gesprochen und wie wichtig in solchen Schwellenländern und Drittweltländern das ist, dieser Moment der Bildung, das Lesen. Und auch Karl-Ove Knausgård ist letztlich sich treu geblieben, denn er hat seinem Vortrag ein ganz besonderes Thema gegeben und wir können ihn ja auch mal kurz hören.
Hier, wo wir jetzt stehen, in Frankfurt, Europas Finanzzentrum mit einer der größten Börsen der Welt, an der sich alles um schnelle Geschäfte und schnelles Geld dreht, auf einer Buchmesse der weltweit größten, bei der sich alles ums Kaufen und Verkaufen dreht. Hier also möchte ich den Anlass nutzen, um an eines der wichtigsten Merkmale von Literatur zu erinnern, nämlich ihre Langsamkeit.
Und diese Langsamkeit, das ist ja wirklich etwas, was man in dem monumentalen Romanwerk von Karl-Ove Knausgård erleben kann. Man wird selbst entschleunigt und man hat auch eine lange Wirkung. Darüber hat er eben auch gesprochen, dass Literatur ja nicht so schnell verpufft, sondern wirklich etwas bewirkt. Und damit eigentlich auch angeschlossen an das Motto der diesjährigen Buchmesse, denn die hat sich ja Create Your Revolution, also mach, kreiere deine eigene Revolution, auf die Fahnen geschrieben. Und alle Redner haben eigentlich an Eigeninitiative appelliert, an gesellschaftliches Engagement, ob es jetzt dabei um Antisemitismus, um Rassismus oder um den Klimawandel geht. Also es war eine sehr politische und sehr engagierte, aber eben auch poetische Eröffnung.
Die Messe Frankfurt ist nicht weit vom Bahnhof entfernt und da gab es heute wirklich einen großen Bahnhof und zwar von der norwegischen Kronprinzessin Mette Marit. Wir haben sie ja eben schon gehört, sie war bei der Eröffnung, ist am Bahnhof angekommen und zwar mit einem Literaturzug aus Berlin. Was ist das denn für eine Geschichte?
Also sie ist ja sozusagen die Literaturbotschafterin des Landes. Das zeigt schon, was für einen hohen Stellenwert in Norwegen Literatur hat. Und tatsächlich ist sie mit 20 sehr angesehenen Literaten des Landes wie Jostein Gaarder, der Sophies Welt vor vielen Jahren geschrieben hat, oder Erik Fosnes Hansen und vielen anderen in Berlin losgefahren. Dann sind sie nach Köln und immer wieder stiegen Schulkinder ein. Und dann haben die in Köln Station gemacht. Und heute sind sie eben in Frankfurt angekommen zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Und das zeigt einfach, dass dieses Land ist wirklich irgendwie bis in die höchsten Chefetagen sozusagen durchliterarisiert. Und sie haben auch eine einzigartige Literaturförderung dort. Es ist so, dass tatsächlich jedes Buch, was veröffentlicht wird, was einigermaßen Qualität hat, wird vom Staat, werden die ersten 750 Exemplare gekauft. Das muss man sich mal vorstellen. Das können sich viele kleine Verlage hier bei uns in Deutschland, würde das die Existenz retten. Es gibt ein ganz großes Fördersystem von Bibliotheken und die Norweger lesen auch einfach unglaublich viel. 15 Bücher pro Jahr liest der Durchschnittsnorweger. Da könnten wir uns hier wirklich noch mal eine Scheibe davon abschneiden.
Im Mittelpunkt der Buchmesse stehen die Bücher, ganz klar. Doch auch das Drumherum, das ist ja immer interessant und vielleicht auch lehrreich. Das Gastland Norwegen mit seinem Pavillon, wie präsentiert es sich dort?
Also der Pavillon ist ganz interessant gestaltet, weil man kommt da rein und dann ist das so eine ganz offene, abstrakte Landschaft. Denkt man, das sind Büchertische, 23 Stück, die ein Architektenteam kreiert hat. Ganz filigrane, weiße Gestänge ragen aus diesen farbigen Tischplatten hervor und recken sich in die Luft und sehen ein bisschen aus, fand ich, wie so unlesbare Buchstaben. Und darunter findet man dann Thementische, einen Krimitisch, einen Kinder- oder auch einen Klassiker. Tisch. Dann gibt es zum Beispiel einen Dufttisch, den hat der Verleger und Abenteurer und Autor Erling Kagge zusammen mit der Künstlerin Sissel Tovel kreiert. Der zeigt 11 Duftstationen eines durchschnittlichen Norwegers. Invisible Silence heißt dieses Kunstwerk und man kann da vom Skiwachs bis zu Tränen bis zum Weihnachtsabend alles Mögliche riechen. Ja, und ich habe mich mit dem Leiter des Projektes Norwegen hier in Frankfurt kurz unterhalten, mit Haldor Gudmundsson, einem Isländer, und habe ihn gefragt, was denn eigentlich so die Idee ist bei diesem ganzen Auftritt.
Das Schöne an diesem Pavillon, finde ich, ist natürlich, dass er weiterlebt. Das heißt, diese Tische, Büchertische, werden dann an die deutschen Buchhandlungen verschenkt, mit denen wir seit 2 Jahren so gut zusammenarbeiten. Anstatt dass ein Pavillon einfach entsorgt wird nach 5 Tagen, werden sie auf verschiedenen Orten in Deutschland weiterleben.
Also es geht wirklich darum, hier auch nachhaltig für Literatur aus Norwegen zu werben. Es werden ja über 250 Neuerscheinungen übersetzt hier auf den deutschen Markt. 500 Autoren sind zu Gast in Frankfurt und auch bei anderen Orten treten sie auf. Und es gibt wirklich auch viel zu entdecken. Ich muss sagen, es gibt kaum ein so kleines Land, was eine derart vielfältige Literaturlandschaft hat wie Norwegen. Also da kann man nur gespannt und dankbar sein, dass dieser Gastlandauftritt jetzt uns so viel tollen Lesestoff bringt.
Die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse mit dem Gastland Norwegen, mit ersten Eindrücken von Andrea Gerg. Vielen Dank. Und ich muss es eigentlich nicht extra erwähnen, in den kommenden Tagen werden wir an vielen Stellen hier im Programm Deutschlandfunk Kultur über die Buchmesse berichten. Morgen zum Beispiel gleich in der Lesart ab 10.05 Uhr wird Jackie Thomae zu Gast sein mit ihrem Roman Brüder. Was denken und fühlen junge Menschen? Welche Hoffnungen haben sie und welche Ängste? Alle 4 Jahre geht die sogenannte Shell-Studie diesen Fragen nach, seit 1953. Die Studienmacher haben viel Erfahrung und sagen selbstbewusst, die jungen Menschen sind Seismographen für künftige Entwicklung. Dieses Zitat stammt von dem Sozial- und Bildungswissenschaftler Klaus Hurlmann, einem der Mitautoren der Shell-Studie. Am Nachmittag hat er hier im Programm Deutschlandfunk Kultur erklärt, was ihn bei der heute vorgestellten Studie am meisten überrascht hat.
Es ist auffällig, wie stark die jungen Frauen geworden sind. Sie haben im Bildungsbereich gepunktet, sie haben die jungen Männer bei den guten Abschlüssen deutlich überholt. Und dagegen fallen die jungen Männer ab. Sie gehören zu denen, die nicht so häufig eine gute Bildung schaffen, die die Schule öfter abbrechen. Das spiegelt sich dann auch in der Lebensauffassung, in der Wertorientierung und in den politischen Positionen ganz eindeutig wieder,
sagt Klaus Hurlmann. Wie erklärt sich diese Entwicklung? Welche Forderungen lassen sich aus der Studie an die Bildungspolitik stellen? Darüber möchte ich nun mit Gabi Roman sprechen. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und leitet in Berlin das Archiv der Jugendkultur. Und jetzt ist sie am Telefon. Frau Roman, guten Abend.
Guten Abend.
2500 Menschen im Alter von 12 bis 25 Jahren wurden befragt. Sie repräsentieren etwa 14 Millionen Menschen in diesem Alter. Oder repräsentieren sie eigentlich viel mehr? Sind die Jugendlichen ein Spiegel der Gesellschaft?
Die Jugendlichen sind auf jeden Fall ein kleiner Spiegel der Gesellschaft, natürlich nicht ganz umfassend, aber man kann natürlich schon absehen, wenn man sich anschaut, was Jugendliche sagen, fühlen, denken, wie sie handeln, wie sie Gesellschaft auch reflektieren, also wie sich sozusagen Gesellschaft auch also in den Haltungen widerspiegelt, die junge Menschen zum Ausdruck bringen. Also insofern würde ich da vollkommen d'accord gehen, auch mit Herrn Hurelmann, also dass man einiges ablesen kann aus Jugendstudien, wie es um die Gesellschaft insgesamt bestellt ist.
Und auch ablesen über künftige Entwicklungen, wie er das ja auch behauptet?
Ich würde schon sagen, dass man einiges auch so für die Zukunft ablesen kann, beziehungsweise sieht man ja auch sozusagen den Spiegel in der Shell-Studie für das, was wir in der Gegenwart erleben, zum Beispiel Fridays for Future, also sehr viele junge Frauen, die dort aktiv sind, aber auch das ist auffällig mit höheren Bildungsabschlüssen, was sehr typisch ist für die Bewegung auch hier in Deutschland. Wir erleben das auch in anderen Ergebnissen dieser Studie, also was wir auch real sozusagen beobachten können, dass was populistische Einstellung, Gefährdung angeht und auch den Zusammenhang mit Bildung, also auch im Hinblick auf Haltung, also politische Haltung, Reflexionen über Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Also insofern würde ich schon sagen, dass das engen Zusammenhang hat.
Auf Fridays for Future wollte ich natürlich zu sprechen kommen. Eine hochintelligente und gebildete junge Frau hat diese Bewegung ausgelöst. Bestätigen also die Anhänger der Fridays for Future Bewegung diese Shell-Studie?
Also ein Stück weit schon. Also das ist ja ein Ausschnitt. Also wir haben in den Ergebnissen der Shell-Studie einerseits das Ergebnis, dass die Jugendlichen stärker auch jetzt über Umwelt, also noch stärker als 2015, da war das schon ein bisschen absehbar in der letzten Shell-Studie, aber jetzt eben sozusagen noch stärker das Thema Umwelt, Klimawandel, also auch als zentrale Themen, also oben anstellen, dass sie auch politisches Engagement also zunehmend wichtiger finden als noch in früheren Shell-Studien und dass auch eben überwiegend Geschlechtereffekte gibt, also dass junge Mädchen, Frauen, also auch da sozusagen höher punkten als die Jungs. Also das spiegelt sich ein bisschen wieder mit dem, was wir wissen über die Zusammensetzung der Fridays for Future Bewegung.
Andererseits, auch das ein Ergebnis der Shell-Studie, andererseits gibt es bei jungen Menschen nicht nur offenbar zunehmend ein traditionelles Familienbild, sondern auch eine Nähe zum Rechtspopulismus. Driftet da was auseinander?
Da sehen wir, dass also diese Jugendstudie etwas wiedergibt, was wir insgesamt in unserer Gesellschaft erleben, also dass Polarisierungen zugenommen haben, dass es eben einen Teil gibt der Gesellschaft, der sich engagiert, für emanzipatorische Werte einsetzt und eben ein Teil, der nach rechts driftet, beziehungsweise was wir ja insgesamt in unserer Gesellschaft auch erleben, also dass rechte Haltung, rechtspopulistische Meinung, rechtspopulistische Äußerungen also in der Gesellschaft leider auch stärker en vogue geworden sind. Und die Shell-Studie zeigt ja auch, dass die Jugendlichen also überwiegend ein gutes Einvernehmen mit ihren Eltern und ihrer Umgebung haben. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass die Jugendlichen das praktisch auch wiedergeben.
Jetzt sagen Sie Jugendliche, aber wenn wir nochmal unterscheiden zwischen jungen Frauen und jungen Männern, die jungen Männer, die ganz offensichtlich im Schnitt repräsentativ nicht so toll ausgebildet sind wie die jungen Frauen, brauchen die eine eigene Ansprache?
Ich finde das mal ein bisschen schwierig. Also vielleicht bei bestimmten Themen schon. Und da muss man natürlich auch gucken, dass auch junge Männer also nicht im Blick der Förderung genommen werden. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, also dass für Populismus sowohl Jungs als auch Mädchen und sowohl Männer als auch Frauen anfällig sind.
Seit 1998, Frau Roman, sammeln und erforschen Sie am Berliner Archiv der Jugendkulturen die Jugendkulturen und die Lebenswelten. Wie wichtig ist denn diese Studie, die Shell-Studie, für Ihre Arbeit?
Die Shell-Studie gibt uns natürlich wichtige Indikatoren, also welche Themen für Jugendliche relevant sind. Das bauen wir auch direkt in unsere Bildungsarbeit natürlich auch ein. Sie bestätigt natürlich auch Erfahrungen, die wir selbst machen, also sozusagen in der praktischen Arbeit mit Jugendlichen und auch im Hinblick auf das, was in Jugendkulturen passiert. Auch da erleben wir ja einerseits also eine stärkere Sichtbarkeit von emanzipatorischem Engagement und andererseits merken wir aber auch die Unterwanderung von rechten Inhalten. Also insofern geht das einigermaßen einher, also auch mit dem, was wir in unserer praktischen alltäglichen Arbeit erleben.
Insgesamt kann man vielleicht auch sagen, wenn man eine Summe zieht, also es gibt erstaunlich viel Optimismus auch bei jungen Menschen. Macht Sie das optimistisch?
Ich finde es bedenklich, dass wir diese Polarisierung also auch in dieser Studie sehen. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass wir da ganz genau hingucken und auch aktiv werden auf der politischen Ebene. Also wenn diese Entfernung also weiter voranschreitet von Politikverständnis auch, ne? Also was die Wahrnehmung von politischem Handeln angeht und auch von gesellschaftlichen Zusammenhängen und wie sich was entwickelt und wie reflektiert man auch mit politischen Bildungsthemen umgeht, dann würde ich schon sagen, also da haben wir eine Herausforderung in dieser Studie und da bin ich nicht ganz so optimistisch gerade, weil eben zurzeit leider auch in der Hinsicht viel mehr getan werden müsste, also auch in der Bildungsarbeit und auch in der politischen Bildungsarbeit und das erleben wir gerade leider nicht ganz so.
Die Shell-Studie, heute veröffentlicht. Gabi Roman war das, die Leiterin des Archivs der Jugendkulturen in Berlin. Frau Roman, Dankeschön.
Ja, bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die gestrige Verleihung des britischen Booker-Preises an gleich zwei Autorinnen hat auch am Tag danach für Aufregung gesorgt. Die Jury hatte die Auszeichnung an Bernardine Evaristo und Margaret Atwood vergeben. Das ist nach den Statuten des Preises seit 1992 verboten. Die Direktorin der Booker-Preis-Stiftung sprach von einer bewussten Regelverletzung, die Zeitung Guardian von einem faulen Kompromiss. Evaristo ist die erste schwarze Schriftstellerin, die den Preis bekommen hat. Über ihr Buch Girl, Woman, Other sprach sie im britischen Fernsehen.
Ich könnte mir vorstellen, dass manche das ein feministisches Buch nennen, aber die Frauen sind so unterschiedlich. Manche sind Feministinnen, manche nicht, manche wissen gar nicht, was das ist.
Die britische Schriftstellerin Bernardine Evaristo. Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger VDZ zeichnet die Organisation Reporter ohne Grenzen wegen ihres Einsatzes für eine freie Presse aus. Die Goldene Viktoria für Pressefreiheit wird am 4. November in Berlin übergeben. Der Verein Reporter ohne Grenzen dokumentiert weltweit Verstöße gegen die Presse- und Informationsfreiheit. Die deutsche Sektion ist seit 1994 von Berlin aus aktiv. Der VDZ-Preis wird seit 2015 an Personen verliehen, die sich für freie Presse einsetzen. Zu den bisherigen Preisträgern zählt unter anderem der Journalist Can Dündar aus der Türkei. Der Brand von Notre Dame wird Stoff für ein TV-Drama. Im Frühjahr dieses Jahres hatte ein Feuer einen Großteil der Kathedrale in Paris zerstört. Jetzt wird der französische Kinokonzern Pathé daraus eine Miniserie für das internationale Fernsehpublikum produzieren. Es ist die erste TV-Produktion des Unternehmens, das bisher nur Kinofilme gedreht hat. Für die Geschichte wird die Berichterstattung der New York Times zu den Hintergründen der Katastrophe genutzt.
Die Kulturnachrichten waren das von und mit Christian Riedel. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag. Und das war ja eben schon eine einigermaßen kuriose Meldung, die wir da gehört haben. Der Brand von Notre Dame als Fernsehserie. Und wer weiß, vielleicht wird es Dero einst auch eine Serie geben über den Wiederaufbau der Kathedrale. Zu diesem Wiederaufbau, da gibt es viele, viele Fragezeichen, ob er in 5 Jahren abgeschlossen sein wird, wie Präsident Macron vielleicht etwas vorschnell angekündigt hatte. Tatsache ist, das Gotteshaus ist eingepackt und der erste Winter nach dem Brand, der kommt. Viel kann passieren, nichts können die Experten ausschließen, sogar einen Einsturz des Deckengewölbes nicht, wie wir von Jürgen König hören.
Im öffentlichen Streit über die Frage, wie Notre Dame wieder aufgebaut werden soll, ist es in Frankreich deutlich ruhiger geworden, vor allem weil sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass eine andere Frage immer noch viel wichtiger ist als die des Wiederaufbaus, die nämlich, ob die Kathedrale nicht noch einstürzen könnte. Das Hauptproblem ist dabei das Baugerüst, das auf dem Dach von Notre Dame errichtet worden war. Durch die Hitze schmolz es teilweise ein und drückt jetzt rund 500 Tonnen schwer auf das Gewölbe. Chefarchitekt Philippe Villeneuve im Radiosender RTL. Es gibt nach wie vor 2 Risiken. Zum einen hat dieses gigantische Baugerüst zwar seit 6 Monaten allem widerstanden, dem Brand, der Hitze, dem Einsturz des Dachstuhls sowie 2 Stürmen. Jetzt kommen aber die Herbststürme und wer weiß, wie stark sie werden. Und dann sind da die Gewölbe des Kirchenschiffs. Auch die können immer noch einstürzen. Wir wissen nach wie vor nicht genau, in welchem Zustand sie sind. Aber wir haben beim Reinigen einige Stellen genauer untersuchen können. Das war ermutigend. Da war das Gewölbe in gutem Zustand. Die Grundmauern und die Glockentürme gelten als gerettet. Doch die Sicherungsarbeiten an der gesamten Kathedrale werden noch Monate dauern, mindestens. Das beim Brand des Dachstuhls geschmolzene hochgiftige Blei bereitet dabei die größten Sorgen. Nur äußerst langsam gehen die Reinigungsarbeiten voran. Im Sommer wurden sie zeitweise eingestellt, nachdem in der Umgebung der Kathedrale, auch in Schulen und Kindergärten, eine hohe Bleibelastung festgestellt worden war. Nach umfangreichen Reinigungsarbeiten haben die Behörden mittlerweile Entwarnung gegeben. Einzig im Inneren der Kathedrale, betont auch Chefarchitekt Philippe Villeneuve, gäbe es diese Bleibelastung noch. Dort werde mit angemessenen Schutzvorkehrungen gearbeitet. Kein Arbeiter hat hier Bleivergiftungen erlitten, beim Brand nicht und auch nicht während der Monate danach. Ein hoher Bauzaun umgibt Notre-Dame, Planen verdecken das Dach, die Außenwände müssen von Holzbalken gestützt werden, ein trister Anblick. Es kämen immer weniger Touristen, erzählt ein Bistrobetreiber und kann das sogar verstehen. Es ist einfach wenig angenehm, hier zu sitzen und Notre-Dame nicht zu sehen, sondern immer nur den Bauzaun. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Bei den Behörden fehlen Ansprechpartner. Man sagt uns nichts. Und eine Verkäuferin in einem Souvenirgeschäft? Es ist eine Katastrophe. Der Umsatz ist um rund 60% zurückgegangen. Wir versuchen mit Sonderangeboten etwas zu machen, aber auch da kommt kaum jemand. Wenn das so weitergeht, wird meine Chefin irgendwann Entscheidungen fällen müssen. Die Kosten für den Wiederaufbau von Notre-Dame mag in Paris im Moment niemand schätzen. Bei den staatlichen Stiftungen gingen bisher nach eigenen Angaben 617 Millionen Euro Spendengelder ein. So scheint Geldmangel bisher nicht das Problem zu sein, eher schon Zeitmangel, hat doch Staatspräsident Macron versprochen. In 5 Jahren zu den Olympischen Spielen von Paris werde man Notre-Dame wieder eröffnen können. In den Debatten kursiert diese Zahl ständig, auch wenn Kulturminister Franck Riester beharrlich dagegen anredet. Reden wir nicht immer über diese 5 Jahre, das ist nicht die entscheidende Frage. Es geht zuallererst um die Sicherung der Kathedrale und dann um den Wiederaufbau. Und dafür nehmen wir uns die Zeit, die nötig ist. Es gibt den Wunsch, das in 5 Jahren zu schaffen, ja, aber die Sicherheit aller, die hier arbeiten, und die Qualität des Wiederaufbaus, das zählt. Und wir werden uns die Zeit nehmen, hier absolut präzise zu arbeiten. Und da taucht sie dann zumindest am Rande doch immer mal auf, die Frage, wie Notre-Dame künftig aussehen soll. Eine Mehrheit der Franzosen ist dafür, die Kathedrale wieder so zu errichten, wie sie vor dem Brand das Bild von Paris geprägt hat.
Die Documenta ist nach wie vor eine der wichtigsten oder vielleicht sogar die wichtigste Ausstellung für zeitgenössische Kunst, 1955 in der nordhessischen Provinz in Kassel gegründet. Alle 5 Jahre zieht diese Weltkunstschau hunderttausende Besucher an. Eine vielschichtige Erfolgsgeschichte, die 2021, also in knapp 2 Jahren, Thema einer Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin sein soll. In Vorbereitung dazu fand heute dort ein Symposium statt mit Künstlern, Kuratoren, Historikern. Im Publikum war auch meine Kollegin Barbara Wiegand. Frau Wiegand, eine historische Ausstellung zu einer zeitgenössischen Kunstausstellung soll das ja auch werden. Blickt denn das Symposium also auch überwiegend zurück?
Also zumindest zum Anfang hat man mal schon mal stark zurückgeguckt auf die Anfänge 1955, die erste Documenta, und man hatte auch Zeitzeugen geladen, unter anderem eben Nele Bode, die Tochter von Arnold Bode, dem Ideengeber und Gründer der Documenta. Im Publikum saßen auch andere Zeitzeugen, etwa Hans Eichel, der ja auch lange Jahre Oberbürgermeister von Kassel war, der dort geboren ist auch und der jede Documenta, hat er mir nochmal gesagt, gesehen hat. Und diese Geschichte der Ausstellung der Documenta, die ist ja zunächst mal auch vor allem auch ein Spiegel dieser Geschichte Deutschlands. Man muss sich das vorstellen. Das ist ja damals in dieser zu 80% zerstörten Stadt Kassel in der Ruine des Fridericianums. Und da zeigte man eben die Künstler, die bei den Nazis nicht zu sehen waren oder als entartet, verfemt gezeigt wurden. Da waren Picasso zu sehen, Max Ernst, Chagall, alles, was man jahrelang eben nicht gesehen hatte in Deutschland. Und die hingen da zwischen Vorhängen, die man aufgehängt hatte oder an den kahlen Backsteinwänden. Und das hier in der Provinz zu stemmen, das war schon ein bisschen verrückt, aber auch typisch für ihren Vater, erinnerte sich Nele Bode.
Wir stiegen in ein Auto und fuhren irgendwo hin und dann zu irgendeiner Ausstellung. Und auf dem Weg hat er gesagt, jetzt machen wir mal einen Plan. Wie geht es jetzt weiter? Was können wir machen? Und also das wurden immer Pläne gemacht. Und die hat er dann auch teilweise auch realisieren können.
Und das war eben die Erfindung der Documenta, die er da realisiert hat. Aber Das begann so ein bisschen anekdotisch natürlich auch, aber durchaus auch kontrovers mit Julia Friedrich etwa vom Museum Ludwig in Köln. Die vertrat nämlich die These, so wie man hier umstandslos an die Vorzeit vor Krieg und Nationalsozialismus anknüpfte, das sei auch so ein kunstgleich Kitt, das zuzukitzen, das sei ein Verkleistern der Verantwortung.
Wenn man sich das anguckt, wurde halt vor allem die Moderne ausgestellt, die klassische Moderne. Das heißt, man dachte, man könne einfach weitermachen und eine Kontinuität behaupten zur Zeit vor dem Nationalsozialismus. Und damit konnte man sich natürlich auch mit der Moderne identifizieren. Die Moderne ist ja verfolgt worden durch den Nationalsozialismus und viele haben davon eben auch Gebrauch gemacht, indem sie durch die Moderne diesen Bruch und vielleicht auch Brüche in ihrem eigenen Lebenslauf überdeckt haben.
Das, was Julia Friedrich da formuliert hat, das klingt, Frau Wiegand, nach einem ziemlich starken Vorwurf in Sachen Vergangenheitsbewältigung. Wie kam denn diese These an?
Na, es löste natürlich schon, wie ich schon angemerkt habe, auch eine Kontroverse aus. Spannend muss man natürlich schon sagen, ist sicherlich das, was lange im Verborgenen blieb, etwa das Werner Haftmann. Der war ja Mitbegründer, Mitorganisator lange Jahre eben der ersten Dokumenten, dass er schon gefördert hat, die Kunst der Moderne, aber weil er war wohl auch ein strammer Nazi. Er war NSDAP-Mitglied, er war SA-Mann. Aber man muss dazu sagen, in Deutschland, es gab ja immer viele Seiten und viele Grauzonen. Insofern ist das natürlich auch so ein bisschen schwierig, das so ad hoc dahinzustellen. Bode zum Beispiel war SPD-Mitglied, war mit Arbeitsverbot als Maler und als Lehrer an der Uni belegt. Und er sah jetzt eben die Chance, da wieder anzuknüpfen, weiterzuschauen, also als Gegenpart zu dem Nationalsozialismus, dies hier zu zeigen. Aber man muss auch so sagen, er wollte die Kunst für sich wirken lassen und sie auf keinen Fall eben wieder irgendwie instrumentalisieren.
Lassen Sie uns noch über ein ganz anderes Thema sprechen, das Verhältnis des Publikums zur Ausstellung. Sie kommen, Frau Wiegand, aus Kassel, Sie sind dort aufgewachsen. Wie haben Sie denn all die Dokumenta-Menschen dort erlebt?
Ja, das Verhältnis vom Publikum, das hat sich ja sehr gewandelt. Am Anfang war das so, das hat mir Nele Bode auch nochmal erzählt, da waren es schon das Elitäre etwas, die Ärzte und die Lehrer, die dorthin gingen. Und mit der Zeit hat sich das natürlich immer etwas gewandelt. Das war da jetzt nicht so Thema, aber es kam natürlich damals auch, man hat sich um nichts aufgeregt, teilweise 1977 um den Erdkilometer von Walter Maria. Auf der anderen Seite, aber das war immer so ein sehr diffiziles Verhältnis. Mhm. Irgendwie mochten sie ihre Dokumenta schon, die Kassler. Das konnte Hans Eichel immer auch ganz gut sagen.
Die Kasseler haben immer mit moderner Kunst genauso gefremdelt wie alle anderen Leute auch. Aber sie waren stolz darauf, die Dokumenta in der Stadt zu haben. Das waren zwei ganz verschiedene Dinge. Stolz darauf und doch nicht hingehen. Auch das gab es. Die Versöhnung mit Dokumenta hat eigentlich erst in den letzten Jahren stattgefunden.
Ja, also es wurde tatsächlich immer mehr ihre Dokumenta und das ist eigentlich auch das Schöne, dass sich das in dieser kleinen Provinzstadt Kassel, gerade mal so 200.000 Einwohner, dass sich das so zeigt, dass zwar immer noch die Gebildeten hingehen, aber auch schon nicht mehr so elitär das Publikum ist. Das gilt vor allem für die Kasseler, für die vielen Deutschen, die hingehen, aber natürlich auch für das internationale Publikum, denke ich schon ein Stück weit.
Das Stichwort Internationalisierung führt natürlich zum Thema Globalisierung. Die Globalisierung der jüngsten Dokumenta, Athen als zweiter Ausstellungsort, Spielort. Ein Ausstellungsprojekt des Deutschen Historischen Museums wird jetzt die Dokumenta abbilden in einer Ausstellung. Ist das auch ein Thema, die Globalisierung?
Jein, also man geht nur bis 1997, bis zur Dokumenta 10. Katharina David hat sie ja als Retroperspektive damals inszeniert gehabt. Und das weitete schon erstmals auch wirklich den Blick über diesen westlichen Kontext hinaus, in dem man sich ja immer verstanden hat, vor allen Dingen in dieser westlichen Kultur. Und man ging ja auch danach weiter mit Okwu Inwesor, mit Karim Christoph Bakajew und zuletzt natürlich Adam Chimchek, Sie haben schon erwähnt, der da sogar nach Athen ging und sehr global war, teilweise auch ein bisschen verkopft dabei, viele indigene Künstler einlad. Und das ist dort nicht so Thema, das bleibt ein bisschen außen vor. Deswegen war ich ganz froh, dass ich da entdeckt habe, ein Mitglied der Ruan-Gruppe aus Jakarta, die 2022 die Dokumenta leiten werden. Farid Rakun saß da im Publikum, hörte auch eifrig zu und sagte, sicherlich kann es auch sein, dass diese Geschichte oder Nationalsozialismus eine Rolle spielen wird, aber wenn dann auch im Zusammenhang mit rechtspopulistischen Strömungen weltweit und auch der Ort, aber auch nur so in gewissen
Rein geografisch gesehen ist der Ausstellungsort Kassel für uns nicht so wichtig. Aber in Bezug auf den Kontext, in dem die Ausstellung entsteht, da natürlich schon. Aber natürlich gehen diese Bezüge weit über Kassel hinaus. Genauso wie wir bei den Künstlern, die wir einladen werden, nicht so sehr in nationalen Kategorien, geografischen Kategorien denken werden, Wir interessieren uns vielmehr für die verschiedenen Formen, wie die Werke einer Ausstellung entstehen.
Natürlich, so sagt Farid Rakun, ist das natürlich auch noch ein bisschen vage. Die müssen sich natürlich noch, es ist 2022, die haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Aber ich denke, in jedem Fall kann man da gespannt sein, was die indonesische Gruppe da auf die Beine stellen wird. Die scheinen mir auch sehr offen zu sein. Ja, und was das heutige Symposium angeht und die Ausstellung, die dann folgen wird 2021. Also ich denke schon, dass da viel Spannung auch drinsteckt in diesen Sachen, die man natürlich auch aus diesen Gründungsjahren der Documenta sieht, aber auch aus dem Fortgang, was sich daraus entwickelt hat. Ich hoffe, es wird nicht zu historisch, sondern dass man auch den Fokus da vielleicht nochmal legt darauf, auf diese doch eigentlich verrückte Idee, das in einer Provinzstadt zu machen, was daraus geworden ist, ein Teil des Kunstkosmos bis heute, denke ich.
Die Documenta und das Ausstellungsprojekt des Deutschen Historischen Museums in Berlin 2021 wird es stattfinden. Von dem Symposium, das diese Ausstellung vorbereitet, hat uns Barbara Wiegand berichtet. Immer wieder in der Geschichte des Abendlandes hat der Orient die Menschen fasziniert und verunsichert. Mozart hat beide Aspekte in seinem Singspiel Die Entführung aus dem Serail zum Thema gemacht. Da gibt es den fiesen Osmin, der gewalttätig ist und grausame Fantasien hat. Und da gibt es den Bassa Selim, der am Ende der Geschichte weise, milde walten lässt und Konstanze und Belmonte freigibt. Der Orient war den Menschen damals ziemlich nah. Die Türken standen vor Wien. Mozarts Janitscharenmusik mit viel Schlagwerk ist ein Klangbeispiel dafür. Wir wollen jetzt jedoch beim Thema Orient nicht über Musik sprechen, sondern über eine Ausstellung im Leipziger Grassi-Museum für Völkerkunde. Eine Ausstellung, die heute eröffnet wurde. Re-Orient, die Erfindung des muslimischen Anderen. Das ist der Titel der Ausstellung und am Telefon begrüße ich Leontine Meyer van Mensch. Sie ist die Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Sammlung in Sachsen. Guten Abend, Frau Meyer van Mensch.
Guten Abend.
Ich glaube, wenn Sie den Titel erklären, dann versteht man auch die Idee dieser Ausstellung. Wie funktioniert denn diese Erfindung des muslimisch Anderen?
Wir möchten gerne einen Perspektivwechsel vornehmen, beziehungsweise eine Reflexion auf einen bestimmten Blick und dass diese Blicke, Zuschreibungen, Kategorisierungen uns alle helfen für eine schnelle Orientierung, für ein schnelles Einordnen von Menschen. Das wollen wir reorientieren. Da wollen wir einen neuen Blick draufsetzen und damit auch kritisch diese Erfindung des muslimischen Anderen hinterfragen. Das kann man als Museum machen, mit Museumskuratoren. Mhm. Aber für uns, für mich, auch als neue Direktorin, war es sehr wichtig, tatsächlich auch Deutungsmacht abzugeben und auch zu fragen, wer spricht ihr eigentlich über den vermeintlich Anderen? Wer wird oft nicht gehört?
Orientierung, dieser Begriff, ist in diesem Zusammenhang natürlich besonders vielsagend. Dieser Perspektivwechsel, den Sie ansprechen, wer nimmt da welche Perspektive ein? Aus welcher Perspektive gehen Sie denn an diese Ausstellung heran?
Wir haben zusammen mit zwei Kuratoren, Özkan Karanidis und Anna Seibel vom Verband Binationale Familien und Partnerschaften, diese Ausstellung gemacht, beziehungsweise haben wir diese Räume, diese Deutungen auch abgegeben. Die beiden sind Experten gerade für so einen Perspektivenwechsel und setzen sich schon länger mit diesen antirassistischen Perspektive auseinander. Und es ist einfach eine Stimme, die im Diskurs schon eine Rolle spielt, aber in der musealen Praxis eigentlich noch viel zu wenig gesehen oder gehört wird. Wir fanden es sehr wichtig, diese Perspektive einfach Raum zu geben und tatsächlich unsere Besucher und Besucherinnen auch aufzufordern, das auch mal auszuhalten und wirklich mal zuzuhören.
Sie haben gesagt, Räume abgegeben haben Sie. Das heißt auch, da sind unterschiedliche Handschriften in diesen Räumen dann auch zu erleben?
Ja, es ist eigentlich sehr stark eine kuratorische Handschrift von den beiden. Aber die beiden haben auch sehr stark mit Gegenwartskünstlern, mit einem migrantischen Biografie gearbeitet. Und das ist eigentlich das Interessante, diese Ausstellung, wenn ich dann so frech sein darf, ist, dass wir natürlich uns mit dem Orientalismus auseinandersetzen. Und da kommt natürlich etwa Zeit und der postkolonialen Diskurs. Aber da gucken wir vor allem sehr stark zurück. Und was wir versuchen zu machen, ist im Jetzt zu schauen und zu gucken, wie dieser Blick auf den anderen, dieser orientalistischen Blick, immer noch auch den Alltag von Menschen mit einem migrantischen Hintergrund oder Menschen, die als Muslim gelesen werden, beeinträchtigt oder zumindest formt. Ich hoffe mir, dass sehr viele Besucher und Besucherinnen da schon auch mal bei sich selbst befragen, was mache ich da eigentlich und wie bin ich dabei, häufig einen anderen zu erfinden. Und ob das jetzt die Muslimen sind oder die Ostdeutschen oder die Holländerinnen, es geht mir eigentlich eher darum, dass ich es spannend fand, dieses die zu dekonstruieren und auch zu zeigen, dass man, wenn man dieses die dekonstruieren möchte, dass man dafür auch die braucht, um das zu machen.
Dass die Ideen zu dieser Ausstellung, die Konzepte, jetzt natürlich die Frage, was erlebt man, wenn man ins Grassier-Museum geht? Was stellen Sie da aus?
Ich hoffe, dass wir dieses sehr schwierige Thema doch mit einer gewissen Leichtigkeit, eine gewisse Ironie. Ich hoffe, das wird auch so ein bisschen meine Handschrift sein, dass die Besucher und Besucherinnen das begegnen. Soll auch anregend sein und auch Spaß machen, zu mir ins Grassi zu kommen.
Geben Sie doch mal ein, zwei Beispiele dafür.
Ein, zwei Beispiele. Wir haben eine Installation, wo wir uns mit Karl May und seinem Orientzyklus auseinandersetzen. Karl May steht eigentlich Passport Toto für sehr viele Bücher, sehr viele Kinderbücher, die wir auch alle kennen. Wir haben eine Installation von einer feministischen Künstlerin, Canan. Sie kommt aus der Türkei und sie setzt sich mit ihrer Arbeit, die sie Turkish Delight genannt hat, mit diesen Haremsfantasien auseinander. Und wir haben zum Beispiel auch ein Musikvideo von einer Rapperin, Ebo, die sich mit dem Kanak for Life auseinandersetzt. So, wir haben auch unterschiedliche Gegenwartskunstformen, die wir zeigen.
Das Grassier-Museum in Leipzig soll ein dialogischer Raum werden. Und Sie haben das ja eben auch schon so ein bisschen beschrieben, Frau Meyer van Mensch. Wer soll denn da konkret mit wem ins Gespräch kommen? Welche partizipative Strategie haben Sie denn da?
Wir haben einen sogenannten Dialograum, so eine Art Chill-Ecke in Mitte der Ausstellung, nicht ganz am Ende, sondern wirklich in der Mitte der Ausstellung, wo wir hoffen, dass Besucher und Besucherinnen miteinander in Gespräch kommen, im Dialog zu zweit oder auch mit mehreren. Und da haben wir mehrere Vermittlungsangebote, Hefte, wo man fragen oder angeregt wird, einander zu befragen. Aber auch so eine Art Blicköffner, Perspektivenöffner, die wir eigentlich durch eine Art Spiel versuchen hervorzukitzeln. Aber was wir auch haben am Wochenende, aber nicht nur am Wochenende, sind sogenannte Live-Speaker in die Ausstellung, wo Kollegen und Kolleginnen von mir in der Ausstellung anwesend sind, die kein klassischer Guide sind und auch kein Aufpasser, um zu sorgen, dass keine Kunst gestohlen wird, sondern Leute, die da sind, um mit unserem Besucher ins Gespräch zu kommen. Das, glaube ich, ist eine schöne Methode, die ich sehr stark auch aus den Niederlanden kenne, die es ermöglicht, tatsächlich mit anderen ins Gespräch zu kommen, um damit auch tatsächlich so einen hoffentlich Perspektivwechsel hervorzubringen oder nochmal so einen Denkanstoß zu bekommen. Und es darf auch irritieren. Das kann auch in einem Gespräch entstehen, aber das ist halt auch Dialog.
Reorient, die Erfindung des muslimischen Anderen. Das ist der Titel dieser Ausstellung im Leipziger Grassi-Museum für Völkerkunde. Leontine Meyer van Mensch war das, die Direktorin der staatlichen ethnografischen Sammlungen in Sachsen. Frau Meyer van Mensch, Dankeschön.
Wunderbar, vielen Dank.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
Viel Pro und Contra ist in den Feuilletons vom Mittwoch zu lesen. Und im Zentrum dieses Für und Wider stehen zwei Schriftsteller. Oder besser das, was der eine über den anderen gesagt hat. Ich hatte das Glück, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt, zitiert Mara Delius in der Tageszeitung Die Welt den frisch gekürten deutschen Buchpreisträger Sascha Stanišić, der sich über den frisch gekürten Literaturnobelpreisträger erregt und dessen Verhältnis zum Jugoslawienkrieg. Nun könnte man einfach einwenden, so Delius, die Literatur müsse auch gar nicht die Wirklichkeit abbilden, die poetische Wahrheit sei eben eine jeweils eigene. Aber kann man das, will man das angesichts eines Literaten wie Stanišić, der seine eigene Lebensgeschichte eben nicht thematisiert, sondern literarisiert, aus der Wirklichkeit heraus, die sich ein anderer, Handke, aus ganz anderer Perspektive deutend zu eigen macht? Ebenfalls in der Welt fordert Andreas Rosenfelder schon in der Überschrift Gerechtigkeit für Handke und begründet das wie folgt. Selbst Handkes Irrtümer, etwa die verrückte Sympathie für Milosevic, in die er sich nach seinem Serbien-Buch von der Front der europäischen Intellektuellen treiben ließ, waren für ihn Material für ziemlich starke Texte über das Irren. Und wen das nicht überzeugt, dem erklärt Rosenfelder noch, darum, weil alle Bücher Peter Handkes vom Irren handeln, sagen sie mehr über die Wirklichkeit als jene, die das nicht tun. Klingt ziemlich irre, könnte man hier sagen. Für Andreas Platthaus von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist Stanišić öffentliche Kritik bei seiner Dankesrede zum Deutschen Buchpreis nur ein Startschuss. Nun ist die Debatte eröffnet über die Trennung von Literatur und Leben ihrer Autoren. Inwieweit beschädigen individuelle moralische Verirrungen oder gar Bosheit ein Werk, fragt Platthaus und ahnt schon die Fortführung dieses Disputs. Die Auseinandersetzung darüber ist unter Schriftstellern auch eine Generationenfrage. Wahrhaftigkeit, verstanden als Einheit von Kunst und Leben, ist heute unter den meisten jungen Autoren eine selbstverständliche Forderung. Was aber bedeutet dann noch Kunst? In der Taz spielt diese kommende Debatte noch keine Rolle, wohl aber der Preisträger Stanišić, dessen Buch Focke Joel so bewertet: Herkunft ist, wenn man so will, ein sozialdemokratisches Buch. Leider wird das nicht näher erklärt, soll aber wohl bedeuten, dass sich die meisten Jurymitglieder in diesem Buch wiederfinden konnten. Nur stimmt dann das Bild noch? Denn wie viele deutsche Wähler finden sich zurzeit in der Sozialdemokratie wieder? Im Gastland der diesjährigen Buchmesse Norwegen wird die Sozialdemokratie sogar als Schreibgrund genannt. So zitiert Alex Rühle in der Süddeutschen Zeitung den norwegischen Autor Thomas Espedal. Ich habe ich gesagt, weil es damals das größte Tabu in unserem sozialdemokratischen Norwegen war. Unsere Literatur war zu gemütlich und behäbig, zu sehr Volvo. Und so habe Espedal gemeinsam mit Knausgård die norwegische Wirklichkeitsliteratur erfunden, mit Büchern, die radikal vom eigenen Leben handeln, schreibt Rühle in der SZ. Auch der norwegische Autor Jon Fosse, den die Neue Zürcher Zeitung den großen Mystiker der europäischen Gegenwartsliteratur nennt, bekennt im Interview, sich in seinem neuen Roman Der andere Name der Autofiktion zu nähern. Es stimmt, die Autofiktion ist gerade sehr angesagt und bis zu einem gewissen Punkt spiele ich mit dem Phänomen. Zum Beispiel tragen die beiden Aseles, die Helden des Romans, so wie ich meist schwarze Kleidung und haben einen grauen Pferdeschwanz. Und weil das jetzt eigentlich gar nicht so mystisch klingt, springen wir für das Schlusswort noch einmal in die SZ. Als Thomas Espedal letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse gefragt wurde, was er sich für sein Land wünsche, schließlich sein Norwegenjahr 2019 Gastland, erinnert sich dort Alex Rühle und verrät dann Espedals knappe Antwort: weniger deutsche Touristen.
Soweit der Blick in die Feuilletons von und mit Gregor Sander. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.